Warum warst du still um einen solchen Namen? War das vielleicht doch das Gefühl, es stört uns zu wissen, dass es nicht stimmt, dass man nichts gesehen hat, dass man nichts gehört hat, dass man nichts gewusst hat und dass man nichts tun konnte? Damit haben viele ihre Gewissen beruhigt und damit beruhigen heute viele ihre Gewissen. Wegsehen, man konnte nichts sehen, man konnte nichts hören und man kann vor allen Dingen nichts tun. Wer bin ich schon, dass ich als Einzelner irgendetwas tun kann? Man kann nichts tun, man konnte nichts tun, man kann nichts tun und man wird nichts tun können und deshalb kann niemand mir einen Vorwurf machen. Und deshalb stört es uns, dass es Leute gibt, die uns nachweisen, dass sie es gesehen haben. Und dass man es gesehen hat. Und dass man es gehört hat und dass man was tun konnte. Die sind nie beliebt gewesen. Das ist heute nicht anders als früher. Früher habe ich immer gedacht, nur in der früheren Sowjetunion wäre das üblich gewesen, dass Abweichler von dem, was man so tut, Dissidenten in die Psychiatrie überwiesen werden. Das ist in Deutschland der Gegenwart nicht anders. Wer nicht tut, was man tut, muss krank sein. Probieren Sie, Christ zu werden. Probieren Sie, die Bibel zu lesen, zu beten und zu sagen, dass Sie das glauben und dass Sie das leben, dass Sie ehrlich sein wollen, dass Sie treu sein wollen in Ihrer Ehe, dass Sie glauben, dass Jesus auferstanden ist und dass er das letzte Wort der Weltgeschichte hat. Sagen Sie, dass Sie es tun. 80%, 85% mehr wahrscheinlich in dieser Region sind getauft als Christen und nominell Mitglieder in einer christlichen Kirche, würden sich als beleidigt vorkommen, wenn man sie als was anderes bezeichnet. Aber versuchen Sie in dieser Gesellschaft diesen Jesus und sein Wort in der Bibel ernst zu nehmen und Sie werden merken, wie schnell man krank ist und für die Psychiatrie reif, wenn man nicht das tut, jeder, der umkehrt. Jeder, der eine Richtung seines Lebens ändert, ist ein Stachel im Gewissen seiner Umwelt, weil er nachgewiesen hat, dass man nicht so weitermachen muss wie alle. Denn das ist das Beruhigendste, was wir im Gewissen haben, dass man es gar nicht anders kann, dass es alle so machen, dass man nicht sieht, dass man nicht hört und dass man nichts tun kann. Aber wenn einer umkehrt und sieht und hört und tut, dann hört der Spaß auf. Deshalb sind diese Figuren nie beliebt. Das ist ganz typisch, was Oskar Schindler passiert ist. Das ist ganz typisch, gerade in einer Zeit, in der die Wunden geschmerzt haben, in der man nicht einfach so viele nicht darüber geredet haben. Und Sie wissen das ja, das ist diese Mischung aus Angst und Feigheit, die unser Leben so schwierig macht, mehr und mehr schwierig macht in unserer Gesellschaft. Dass man wegsieht, wenn Menschen Gewalt angetan wird, man hat nichts gewusst, man hat Angst. Ja, ich weiß genau, wie viel Angst ich hatte, als ich in dem Zug saß. Ganz wenige Leute dabei und eine Gruppe von besoffenen Schlägern eine Frau anmachten. Es waren noch drei andere Leute im Waggon. So, und jetzt? Die alle in die Zeitung guckten. Ich weiß nicht, wie in meinem Herzen das war, bis ich mich entschied zu sagen, und hier ist Schluss. Es gibt eine Angst, dass man platt gemacht wird, dass man nichts mehr machen kann. Und dann sieht man weg. Und dann ist man froh, wenn man aussteigen kann, wenn man die Prügel nicht bezieht. Deshalb war es so still um Oskar Schindler. Und es ist wieder still. Vielleicht auch noch ein anderer Grund. Es war ein zwielichtiges Verhalten. Wir konnten ja nicht ahnen, als die Veranstalter hier diese Themen ausgesucht haben, die an Abend für Abend, die sind ja nicht von mir erfunden. Congratulations, also herzliche Gratulation. Ein ganz kreatives Team hat hier gearbeitet, um diese Themen dieser zwei Wochen hier zusammenzustellen. Und auch für mich ist das immer sehr interessant. Ich stelle meine Themen nicht selber, weil ich sonst in die Schublade greife und irgendeinen alten Hirsch hin vorführe. Das finde ich auch langweilig. Also wenn man dann, über sowas habe ich noch nie geredet in meinem Leben, dann kamen diese Filme, toll. Aber als sie es ausgesucht haben vor Monaten, da konnten die nicht wissen, dass das heute genau der Tag ist, an dem in New York die Verhandlungen geführt werden. Über die Entschädigungen von Zwangsarbeitern, jüdischen Zwangsarbeitern in der deutschen Wirtschaft. Sie haben die Nachrichten gehört? 6 Milliarden hat die Bundesregierung und die deutsche Wirtschaft angebaut. Und alle sagen in Deutschland, 6 Milliarden ist ja Wahnsinn. Und die andere Seite hat gesagt, das ist total unakzeptabel. Es geht um Menschen, die dem Tode nahe sind, die noch bisher noch überleben, Zwangsarbeiter waren. Mit deren Arbeit deutsche Unternehmen Millionen und Abermillionen in der Kriegswirtschaft des Zweiten Weltkriegs verdient haben. Sie verfolgen das ja vielleicht auch nicht in den Zeitungen. Heute ist der Verhandlungstag und der kritische Punkt in New York gewesen. Und heute reden wir über einen Mann wie Oskar Schindler. Es war eine zwielichtige Situation. Was hat er denn? Er hat doch seine Geschäfte gemacht in der Rüstungsindustrie. Gut, er hat Juden aus dem KZ geholt und hat sie dadurch vor dem Tod gerettet. Aber war er selbstlos? Er hat Geld gemacht. Eine sehr zwielichtige Gestalt. Das Problem, alles an ihm deutlich wird, ist, dass wir in einer Welt leben, in der es immer wieder und immer öfter Situationen gibt, in denen man eigentlich nur noch die Wahl zwischen Böse und Böse hat. Das wäre gut. Das wäre schön, wenn wir uns entscheiden könnten, in jeder Situation unseres Lebens zwischen Gut und Böse, zwischen Falsch und Richtig. Dann wäre das Leben relativ einfach, weil man dann wenigstens wüsste, wo es lang geht. Aber es gibt Situationen, die sind so vertrackt, dass man nur noch die Wahl zwischen Böse und Böser hat und es gar nicht so einfach zu entscheiden, was ist eigentlich Böser. Dietrich Bonhoeffer hat das überaus deutlich gesagt, der die Nazis dann aufgehängt haben, seine Beteiligung am Attentat, am Aufstand gegen Hitler am 20. Juli. Er hat nicht gesagt, das ist richtig. Man wird schuldig, wenn man das tut. Aber nichts zu tun, ist auch Schuld. Was soll ich tun? Es ist eine Situation, in der kann ich nur, eine Notwehrsituation. Natürlich ist es Unrecht, einem anderen Menschen Gewalt anzutun. Aber wenn ich wegschaue und es nicht tue, wird einem Menschen, den ich schützen könnte, Gewalt angetan. Ich werde schuldig. Es gibt Situationen, da komme ich nicht ohne Schuld raus. Alle Menschen, die in irgendeinem Maße Verantwortung haben, Richter und Lehrer, in aller Erziehung ist das so. Es gibt Situationen, da hat man nicht mehr nur die Möglichkeit zwischen Gut und Böse, Schwarz und Weiß, sondern man weiß, ich werde schuldig. Und man möchte nichts tun. Aber wer sich belügt und meint, dadurch, dass er nichts tut, hätte seine Hände in Unschuld gewaschen. Nein, wer schweigt, fördert, was im Gange ist. Das heißt, ich bin immer beteiligt. Wenn ich nichts dazu dem sage, was passiert, nichts tue gegen das, was passiert, habe ich gefördert, was passiert und bin also mitverantwortlich. Jedes Verhalten ist politisch. Bei Christen und Nichtchristen. Im Augenblick kann man das in Deutschland gut studieren. Die wesentlichsten Einfluss auf die politische Gestaltung unseres Landes haben die Nichtwähler, weil sie die größte Partei werden. Die nichts tun, befördern im Augenblick am meisten das, was im Lande passiert. Wer schweigt, fördert, was im Gange ist. Niemand ist unpolitisch. Jeder gestaltet mit. Jeder hat Mitverantwortung an dem, was in unserer Gesellschaft ringsherum passiert. So, und jetzt hat man die Wahl, was mache ich denn, wenn das so schwierig ist? Dann muss man, ja gut, manche sagen, gut, deshalb die Welt, die ist kein Nonnenkloster, da kannst du nichts machen, da musst du durch, leiste dir nicht so viel Sensibilitäten, sonst wirst du verrückt. Du musst dir eine Hornhaut aufs Gewissen legen und dann musst du, sonst kannst du kein Geschäftsmann sein, sonst kannst du keine politische Verantwortung, du kannst auch keinen Strafvollzug machen, du kannst auch kein Richter sein, du kannst auch kein Arzt sein, du musst da dir eine Hornhaut gewissensmäßig zulegen, wenn du in dieser Welt handeln willst, wenn nicht total gelähmt werden willst. Ja, das ist, was sollte die andere Möglichkeit sein? Gibt es eine Möglichkeit, empfindsam zu bleiben, ein empfindsames Gewissen zu haben? Zu sagen, ich möchte spüren, was ist gut und richtig, was ist böse und böser. Und ich muss dann doch handeln und ich muss Entscheidungen treffen. Und ich muss dann Wege gehen, auch in dem Bewusstsein, dass ich schuldig werde. Das, Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, man kann eigentlich so nur leben, wenn man weiß, dass es Vergebung der Schuld gibt. Dass man nicht das, was man, wir rechtfertigen das ja immer. Wir tun dann also in Notwehrsituationen, nicht, da haut man dann drauf und sagt, das war okay. Nur weil man Rachegefühl und Wutgefühl hatte. Natürlich ist Gewalttätigkeit nicht okay. Das heißt, unsere Lösung ist immer, dass das Böse, das wir tun, das rechtfertigen wir dadurch, dass der andere noch etwas Böseres getan hat. Was ist das für eine Logik? Das Böse, das ich tue, das Unmenschliche, das ich tue, wird doch nicht dadurch gut, dass ein anderer noch etwas Böseres tut. Aber das ist unsere Notlösung. So halten wir unser Unrecht immer für okay, weil wir es rechtfertigen mit dem, dass angeblich andere noch mehr Unrecht getan haben. Darüber wird dann gestritten. Wer hat hier mehr Unrecht getan und was ist dann damit zu rechtfertigen? Aber das löst natürlich gar nichts. Das dreht den Teufelskreis von Gewalt und Vergeltung und Rache immer nur an. Dietrich Bonhoeffer sagte, in unserem Leben können wir eigentlich die Spannungen nur bewältigen, wenn man mutig handelt, auch in dem Bewusstsein, dass ich schuldig werde. Ich weiß gar nicht, wie man Kinder haben kann und Kinder erziehen kann, ohne zu wissen, wo man mit seiner Schuld hin soll. Denn das ist das Einzige, was wirklich gewiss ist. Dass, wenn wir in Familien so eng zusammenleben, werden wir einander schuldig. Wir werden an unseren, was bleiben wir unseren Kindern schuldig? Haben sie so viel Hornhaut auf ihrem Gewissen, dass sie alles für okay halten? Wie soll man das denn? Oder blendet man das einfach ab, verdrängt, schweigen wir drüber, da kannst du machen nichts, da musst du gucken zu. Wenn es das gäbe, dass die, wo ich schuldig geworden bin, dass das wirklich mir abgenommen wird, dann könnte man vielleicht empfindsamer leben, mit einem empfindsameren Gewissen, mit einem wachen, funktionierenden Kompass, den man nicht einfach feststellt und sich dein Gewissen totschlägt und dann oberflächlich weiter durchgeht oder versucht durchzugehen. Wenn es das gäbe, aber geht das? Niemand kann doch dem anderen die Vergangenheit abnehmen. Ich kann ihnen nicht abnehmen, was sie getan haben. Niemand kann das. Niemand kann das ungeschehen machen. Auch sie selber können es nicht wegtun. Sie können nicht zurückholen, was sie gelebt haben, was sie getan oder unterlassen haben. Sie können keine Minute ihres Lebens ungeschehen machen und wiederholen. Wir können es beschönigen und entschuldigen. Wir sagen immer, es gab Ursachen, keiner ist gewesen, irgendwie kam das zustande und da konnte ich nichts dafür. Und so entschuldigen wir das und meinen, dadurch würde es also nicht so schlimm. Oder wir versuchen es zu vergessen. Und manchmal gelingt es für eine Zeit. Und dann gibt es diese Auferstehung der alten Bilder. In bestimmten Situationen, wie ein rasender Film im Zeitraffer, plötzlich steht alles wieder auf. Und ist alles wieder da. Wie viele laufen rum? Wie viele sitzen hier, die sich heimlich rumquälen mit den Lasten ihrer Schuld, die sie zeitweise erfolgreich vergessen und verdrängt haben? machen wir manchmal Gedanken, was eigentlich in unserem Land jetzt passiert. Was passiert eigentlich mit den Menschen, die mit diesen Lasten fertig werden müssen, über die sie mit niemandem sprechen können und wollen? Ich habe vor einigen Jahren ein Buch geschrieben über einen Jugendpfarrer, den ich sehr geschätzt habe, Essener Pfarrer Wilhelm Busch, und hatte dazu die Genehmigung, im Hauptstaatsarchiv in Düsseldorf die Akten einzusehen, die die geheime Staatspolizei der Nazis über ihn geführt hat. Die sind nicht freigegeben, denn anders als mit den Stasi-Akten der DDR-Zeit wurden nach der Nazi-Zeit die Gestapo-Akten nicht freigegeben. Die liegen bis heute in den Hauptstaatsarchiven der Länder. Aus Studienzwecken, wissenschaftlichen Zwecken kann man sie einsehen. Ich habe also einen Antrag gestellt, habe diese Akten studiert, solch einen Stapel. Nachher alles, was man daraus zitiert, muss man dann vorlegen, und dann werden interessanterweise alle Namen geschwärzt und Bezüge geschwärzt, die sich auf noch lebende Menschen beziehen. Als ich vor einigen Jahren diese Akten durchgehört, da war ich noch Jugendpfarrer in Essen, da habe ich Namen gelesen, die ich alle kannte, aus dem kirchlichen und dem städtischen Leben. Mit den Informationen aus diesem Stapel Akten hätte ich jeden Skandal in der Stadt Essen anzetteln können. Hätte nicht geglaubt, wer alles zu den gemeinsten Verrätern gehörte. Man hätte es nicht geglaubt. Sie liefen alle rum und spielten bedeutende Rolle in Kirche und Gesellschaft und hatten alle ein schreckliches Geheimnis in sich. Das kann doch an einem Menschen nicht einfach so vorübergehen. Das frisst doch unsere Seelen kaputt. Es stimmt doch nicht, dass man sowas einfach ausblenden kann und weg ist es. Wie viele quälen sich rum mit den traurigen Geheimnissen. Manchmal werden sie jetzt auch nicht gezerrt, nicht immer aus den edelsten Motiven. Es wird erpresst, es werden Geschäfte mitgemacht. Aber wie viel Not ist da aus dem DDR-System? Wie viel geheime Schuld, die brennt in unserem Gewissen, gibt es im Blick auf Gewalt, die man anderen angetan hat. In diesen letzten Jahren ist das langsam rausgekommen, was man lange verschwiegen hat, wie viel sexueller Missbrauch passiert. Angesehenen Bürgern, dem man es nie zutraut. Und die deshalb, weil man es ihnen nie zutraut, sich überhaupt nicht vorstellen können, dass sie je über dieses Schreckliche, was in ihrem Leben geschehen ist, mit irgendjemand ehrlich reden. Sie schweigen darüber, bis irgendwann es ans Licht gezerrt wird, weil jemand nicht mehr schweigt. Wie viel Not um Abtreibung bei Männern und bei Frauen, wie viele Männer haben ihre Frauen dazu getrieben, unter Druck gesetzt. Wie viel innere Not ist da, man redet nicht drüber. Man hilft mit, dass das alles nicht so alles erklärbar ist, aber die Wunden tief in der Seele brennen. Ehebruch und Diebstahl, wie viele Existenzen sind auf Betrug aufgebaut. Und nachts liege ich schlaflos im Bett und denke, was wäre das für ein Leben, wenn ich ehrlich sein könnte. Aber Sie wissen, wenn ich ehrlich werde, bricht alles zusammen. Ich kann es mir nicht leisten, ehrlich zu sein, oder? Und so frisst dieser Krebs der Schuld im Geheimen. Gibt es Vergebung? Gibt es nur Verdrängen? Es gibt Vergebung, weil Gott sich nicht nur die Hände schmutzig gemacht hat. Ich habe vorhin gesagt, dass man in dieser Welt, wenn man Menschen helfen will, wenn man Verantwortung übernehmen will, immer und immer wieder in Situationen kommt, wo man sich die Hände schmutzig machen muss, wo man schuldig wird. Ich weiß nicht, wie man verantwortlich sich verhalten soll, ohne von der Vergebung der Schuld zu wissen. Richter sein. Sind Sie, vielleicht sind ja Richter hier. Sind Sie total im Frieden mit dem, was Sie da über Menschen verhängen? Sie entscheiden über Lebensschicksale. Wie ist das mit Ihrem Gewissen vor Gott und dem Richter, der Sie richtet? Und die Lehrer und die Meister, die Vorgesetzten, die über beruflichen Leben, über Lebensbiografien entscheiden. Sie werden eines Tages Rechenschaft geben müssen für das. Wie ist das in Ihrem Gewissen? Ist das alles okay? Die Betriebe, die Firmengeschichten werden nochmal aufgewickelt. Ich muss auch ein Unternehmen leiten mit 120 Mitarbeitern und weiß, welche schwierigen, da muss man Leute entlassen, wenn es finanziell oder wenn es von der Arbeit her, dann guck mal in den Spiegel, war das richtig? Bin ich den Menschen gerecht geworden in meiner Beurteilung? Ja, manche wirken so, als konnten sie das kaltschnäuzig wegtun, aber täuschen Sie sich nicht. Wer es kalt wegschiebt, hat seine Seele schon kaputt gemacht. Er wird die Auferstehung seiner Schuld erleben. Natürlich werden wir sie erleben, denn machen nichts ungeschehen. Helfen zwischen Menschen können wir nur, wenn wir auch riskieren, in diesen komplizierten Situationen uns die Hände schmutzig zu machen. Jetzt ist das verrückt, es ist sehr, wirklich verrückt. Gott macht sich nicht nur die Hände schmutzig. Er geht so hinein in eine so schwierige Situation, dass man es kaum mit menschlichen Worten beschreiben will. Gott wird Mensch, das ist an sich schon mehr als missverständlich. Das ist ja die ganze Misere. Ich meine, die Vorstellung, die wir von Gott haben, ist, dass er irgendwie so ein höheres Wesen ist, das da oben im Weltall rumkreist. Was ist ein höheres Wesen? Eine Katze auf dem Dach ist ein höheres Wesen. Oder was ist ein höheres Wesen? Das ist irgendwas Abstraktes, was ich mir... Jedenfalls ist es so hoch, dass es offensichtlich mit meinem Alltag nichts zu tun hat. So bei Feiertagen beschworen wird, irgendwie so ein mystisches Gefühl ausbreitet. Vielleicht gibt es da so eine große Macht im Universum. Aber jedenfalls hat die mit mir und den Problemen hier auf dieser Erde nichts zu tun. Nicht mit meinem Geld, nicht mit meinem Sex und nicht mit meinen Beziehungen. Und das wollen wir doch erstmal sicherstellen. Und dann können wir ja philosophieren, ob es ein höheres Wesen gibt, ne? Was ist? Gott wird Mensch. Wir können nichts sagen über Gott. Ist alles gesponnen, ist alles Wunsch und Einbildung, was wir über Gott von uns aus sagen, wenn Gott nicht auf unser Niveau kommt. Und nun wird er, da liegt das Kind, in einem Fressrohr kommt es zur Welt. Es hat noch niemand eine vernünftige, keine hygienischen Bedingungen bei der Geburt. Ja, er kommt in diese Welt, als wollte er sagen, hier, das ist mein erster Platz in dieser Welt, der Landeplatz Gottes auf diesem Planeten ist ein Fresstroch vom Vieh, weil er diese Welt da treffen will, wo sie wirklich ist, nämlich mit dem Motto, das sie hat, erst kommt das Fressen und dann die Moral. Deshalb beginnt Gott seine Existenz auf diesem Planeten in einem Fresstroch, programmatisch. Ach, ich möchte die ganze Geschichte, lesen Sie das Neue Testament einmal, diese Geschichte, was wir von Jesus dort erzählt bekommen und was wir von ihm hören. Ein verwechselbarer Mensch, der müde wird, der Zimmermann wird, der... Und dann tut er das Übliche, das eigene noch dazu, um alles noch missverständlicher zu machen. Er setzt sich mit Figuren an einen Tisch, die packt man mit der Kneifzange nicht an, wenn man anständiger, sozialbewusster Mensch ist, mit einem Mafia-Boss zum Beispiel. Da lädt er sich in die Villa ein. Da sitzt er mit ihm am Swimmingpool in Jericho. Zachäus hieß der. Das war ein Schieber. Jeder in der Stadt wusste, dass die Millionen erpresst waren mit Unrecht, dass da keine Gerechtigkeit war, dass Blut an dem Geld klebte. Und Jesus geht dahin Kaffee trinken. Bevor er ihm erstmal die Leviten liest. Und dann sitzt er bei einem, er hat demonstrativ mit Leuten gegessen, weil das damals, da gab es noch nicht McDonald's und so, und dass man das so im Vorbeigehen eben die Pappe reingeschoben hat, sondern da gab es noch Tischsitten und eine Kultur in der Hinsicht, dass man setzte sich zu Tisch mit anderen und erklärte damit, mit dir will ich Lebensgemeinschaft haben. Das war so was Demonstratives, Wichtiges, Kostbares und ganz demonstrativ setzte sich mit Leuten einander, wo die Pastoren der damaligen Zeit sagten immer, das tut man doch nicht, Kitte, weiß der denn nicht? So im halbseidenen Gewerbe treibt er sich plötzlich rum, da kommt da so eine Dame aus dieser Branche und parfümiert ihn plötzlich. Ich meine, Jesus war 30 Jahre alt. Stellen Sie sich so einen 30-jährigen jungen Mann vor mit Chanel 5 in den Haaren. Dann haben Sie Jesus, so steht das in der Bibel. Eine ganze Flasche davon auch noch, mal reicht ein paar Tröpfchen, um den schönen Duft zu verbreiten, und die hat gleich eine ganze teure Flasche von dem Parfüm über ihm ausgegossen. Also meine Güte, das war vielleicht eine Atmosphäre. Ist doch für einen Mensch geworden und Gott arg missverständlich, finden Sie nicht? So, und das tut er ganz demonstrativ. Aber es geht noch mehr. Es gibt einen Satz in der Bibel, ich weiß gar nicht, noch nicht mal die Christen lesen den, und ich glaube, die meisten Christen haben ihn noch gar nicht begriffen. Er ist so ungeheuerlich, dass wenn man ihn ausspricht, muss ich immer extra dazu sagen, dass er in der Bibel steht, weil man sonst möglicherweise von den Religiösen auch im Christentum der Gotteslästerung geziehen wird. Das im 2. Korintherbrief, ich gebe Ihnen extra die Stelle an, auf Seite 216 im Neuen Testament. Die Sätze sind ja nummeriert, 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Satz Nummer 21. Das heißt bei den Christen in ihrer Insidersprache Vers 21. Das steht von Jesus. Denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, das war er, der einzig Gerechte, für uns zur Sünde gemacht. Die Aussage ist völlig klar. Er hat Jesus, den Gerechten, zur Lüge, zum Hass, zum Ehebruch, zum Mord, zur Habgier in Person gemacht. Er hat ihn für uns, steht hier wörtlich, zur Sünde gemacht, damit wir in ihm, durch ihm, Gerechtigkeit Gottes würden. Das soll einer verstehen. Ja, so radikal ist der Tausch. Gott wird Mensch, kommt nicht nur in unsere raumzeitliche Wirklichkeit mit all den Begrenzungen der Todeswelt, der Vergänglichkeit, sondern zieht sich unser Leben an. Wir haben dieses Leben kaputt gemacht, weil wir die Quelle uns von der Quelle des Lebens getrennt haben. Das Beziehungsproblem ist unser schlimmstes Problem. Wir haben die Beziehung zum Schöpfer gebrochen und seitdem leben wir in einem chaotischen Beziehung zu uns selber. Die einen hassen sich, die anderen überschätzen sich. Wir können miteinander nicht mehr klarkommen und wir können auch mit der Mitschöpfung, mit der Natur nicht mehr klarkommen, weil diese Beziehung zum Schöpfer, das ist ja offenbar, das pfeifen ja heute die Spatzen von den Dächern, weil wir mit dem Schöpfer die Beziehung zerbrochen haben, sind alle unsere Beziehungen durcheinander gekommen und wir leiden wie die Hunde. Das spürt heute jeder. Es ist ein Geschrei im Land darüber, eine Beziehung zu sich selbst zu finden, sich bejahen zu können, zu gesunden in seiner Identität, sagt man, das hört sich intelligent an. Aber es ist genau das, dass ich krank bin in meiner Beziehung zu mir selbst und mit den anderen nicht klarkommen, Beziehungen zerbrechen. Die ökologische Katastrophe, wir kriegen keinen vernünftigen Umgang mit der Mitschöpfung, mit der Natur hin. Und es wegkommt aus dieser zerbrochenen Beziehung. Und deshalb geht Gott in Jesus hinein, in dieses Leben, zieht sich das an, das wir zerbrochen haben, und lebt es bis zur bitteren Konsequenz. Er bringt es bis dahin, wo es hingehört, auf den Müll. Wissen Sie, dass die Stelle, wo Jesus Christus gekreuzigt wurde, war die Müllkippe von Jerusalem, Golgatha, Schädelstätte nennt man sich, war ein Steinbruch, wie die Archäologen rausgefunden haben vor ein paar Jahren. Ich kenne die Ecke ganz gut, weil ich dort mal ein Jahr lang als Pastor in Jerusalem gearbeitet habe, ist jetzt 30 Jahre her, aber genau unter der Erlöserkirche nebenan, der evangelischen, im Zentrum der Altstadt von Jerusalem, haben die Archäologen gegraben und haben rausgekriegt, dass dort die Stadtmauer lief und dass dort der Steinbruch war, aus dem man die Steine gebrochen hat, mit denen Herodes den Tempel neu gebaut hat. Das kann man nämlich dann nachmessen, deshalb ist das nachweisbar. Und in der Mitte blieben so Brocken über von minderwertigem Fels, und die hatten die Gestalt eines Schädels, und deshalb nannte man diese Stätte im Volksmund Schädelstätte, weil dieser Hügel da mittendrin stand Und da kreuzigten, da richteten sie die Leute hin. Und das Ganze war voll von Küchengeschirr, die man so über die Mauer geschmissen hat. Tontöpfe, die kaputt gegangen sind, schmiss man dann einfach über die Mauer. Das war die Müllkippe und dort richten sie ihn hin. Gott stirbt auf der Müllkippe. Als wollte er sagen, da kommt unser Leben hin. Es geht kaputt, es ist zerbrochen. Und da stirbt er unseren Tod. Und Gott richtet ihn, den einzig Gerechten. So heißt es, er hat den, der von keiner Sünde wusste, der eigentlich in sich selber keinen Grund hatte, dass er dorthin kam ins Gericht Gottes, diesen Tod sterben musste. Ich habe das verdient, er nicht. Der von keiner Sünde wusste, hat er für uns zur Sünde gemacht. Und da hat er ihn behandelt, Gott ihn behandelt wie Lüge, wie Hass, wie Rachgier, wie Ehebruch. Behandelt werden müssen, durchgestrichen, durchkreuzt, ein Nein, ein radikales Nein der Heiligkeit Gottes in diesem Todesurteil. Und dadurch, dass Jesus das tut, niemand kann in meine Vergangenheit, Gott allein kann es. Niemand kann ihnen ihr Leben abnehmen, Gott allein kann in ihre Biografie. Und jetzt gibt es eine Gemeinschaft, die darf es geben zwischen ihnen. Hat aus dem Leichnam des Gekreuzigten in seine herrliche Welt, in der Leid und Krankheit und Sterben nie mehr sein werden. Und trotzdem trägt dieser Auferstandene, der total raus ist aus dieser Sterbenswelt, er trägt die Kennzeichen der Folter an seinem Auferstehungsleib. Die Wunden in den Händen von den Nägeln und er zeigt ihnen die Wunde, die der Offizier mit dem Speer reingerissen hat in seine Seite, als er gestorben war. Als wollte er den Beweis bringen, sagen, der Kampf ist gewonnen. Hier ist das Ergebnis. Friede für euch. Friede ist nicht ein Gefühl im Herzen. Das ist jetzt ein friedvolles Gefühl, aber Friede ist ein Beziehungsbegriff. Das Gegenteil von Frieden ist Krieg. Zerbrochene Beziehung, wo man aufeinander schießt, gegeneinander kämpft. Und da muss man sich schützen, da muss jeder in den Bunker, in den Schützengraben gehen. Da kann man nicht etwas pflanzen, da kann man nicht einfach spazieren gehen. Da kann man sich nicht bloßstellen. Friede ist Versöhnung. Dass man dem Feind die Hand reicht und dass man rauskommen kann aus dem Schützengraben, aus dem Bunker, dass man pflanzen kann, dass man bauen kann, dass man in Ruhe das Leben genießen kann, etwas schaffen kann, etwas Sinnvolles. Friede ist ein Beziehungsbegriff, eine neu geordnete, eine geheilte, versöhnte Beziehung in jeder Hinsicht mit Gott, dem Schöpfer und zu mir selbst, dass ich mich annehmen kann und bejahen kann als ein Geschöpf Gottes in meiner Besonderheit. Eine neue Beziehung zu den Mitmenschen, die mir auf den Keks gehen oder die mich nerven oder die ich sympathisch finde, es gibt ja Sonne und Sonne. Und auch eine neue Beziehung zu der Umwelt, dass ich sie nicht habgierig, raffgierig kaputt machen muss, sondern dass ich sie pflegen und bewahren kann und genießen kann, was Gott uns gemeinsam anvertraut hat, verantwortlich für ihn. Friede ist eine geheilte Beziehung und Jesus sagt, Friede sei mit euch. Und dann heißt es, da wurden diese jungen Männer, die Nachfolger von Jesus, froh, dass sie den Herrn sahen. Plötzlich bricht da, wo vorher Furcht, Angst hinter verbarrikadierten Türen geherrscht hat, plötzlich bricht die Freude aus. Vergebung der Sünden, Friede. Das ist der Zuspruch der Vergebung der Sünden. Er nimmt uns weg, was uns einmauert und von Gott trennt und voneinander trennt und unser eigenes Leben zerstört. Er allein kann uns unsere Schuld vergeben. Niemand kann das tun. Der Psychologe kann mit Ihnen das bearbeiten und Sie können dann, wenn Sie es wissen, was Sie getan haben, das vielleicht locker nehmen, weil es alle tun. Aber er kann es Ihnen nicht wegnehmen. Der Einzige, der unsere Vergangenheit verändern kann, die Beziehungen verändern kann, heilen kann, ist der Schöpfer, der es tut durch Jesus, indem er Mensch geworden ist. Und jetzt passiert etwas ganz Kostbares. Jetzt komme ich zu der Liste. Da gibt es ein wunderbares Bild am Ende der Bibel. Lesen Sie einmal die letzten Kapitel der Bibel, in dem Buch der Offenbarung des Johannes, wo
Gott dem Apostel Johannes die Augen öffnet und er sieht die zukünftige Welt in ganz vielen Bildern, weil es ja unser Verstehen, unsere Vorstellung überschreitet. Aber er darf etwas von der zukünftigen Wirklichkeit Gottes sehen, um daran Maß zu nehmen für heute. Und dann heißt es da, dass zum Schluss das Weltgericht stattfinden wird. Ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan. Ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Ein Bild für die Gottesferne. Nun müssen Sie das wissen, dass im Volke Israel, im Volke Gottes, war ein Bewusstsein dafür da, weil Gott sich offenbart hatte, dass die Kostbarkeit des Menschen darin besteht, dass Gott ihn anspricht, ihn zum Gegenüber, zum Ebenbild berufen hat und dass der Mensch die Würde hat, Gott Antwort zu geben und dass Gott an den Menschen denkt, dass er sich an ihn erinnert. Und die Hölle ist, wenn Gott uns vergisst. Es ist Schwachsinn, wenn die Menschen Gott vergessen und auch noch darauf stolz sind. Aber die Hölle ist, wenn Gott uns Menschen vergisst. Verflucht ist nach jüdischem Verständnis ein Mensch, den Gott aus seinem Gedächtnis gestrichen hat und dessen Name muss dann auch getilgt werden aus dem Gedächtnis seines Volkes. An einen nicht mehr zu denken ist ein Akt des Verfluchens. Und das Gegenteil, dass Gott an uns denkt, und das kriegt dieses wunderschöne Bild, dass unsere Namen in das Buch des Lebens geschrieben sind. Die Bibel ist sehr anschaulich und gebraucht solche uns naheliegenden Bilder, um die unser Begreifen übersteigende Wirklichkeit zu schildern. Sozusagen, Gott bei Gott wird ein Buch geführt, wo unser Namen, unser Leben drinsteht. Wir sind Persönlichkeiten, wir sind nicht Nullen, wir gehen nicht unter. Er hat ein Gedächtnis an jeden für uns. Und das macht mein Leben wichtig, zu wissen, er denkt an mich. Jesus hatte seine jungen Schüler, Studenten, die Jünger, wie man sie so nennt, weggeschickt zum Dienst und dann kommen sie wieder und haben unglaubliche Erfahrungen gemacht. Sie haben gespürt, dass Jesus sie innerlich ausgestattet hatte mit einer Kraft. Wenn sie zu Menschen redeten, konnte ihnen das helfen. Bis dahin, dass Kranke geheilt wurden und sie kommen zurück und sind sprudeln nur so von Erzählen, was das bedeutet. Dann winkt Jesus ab und sagt, ja, das ist die Vollmacht, die ich euch gebe, aber darüber freut euch nicht. Sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Sagt Jesus, das ist der einzige Grund, der dem Leben Tragfähigkeit gibt und der Grund einer festlichen Freude sein soll, ist, dass du wissen darfst, durch Vergebung der Schuld, weil Jesus für dich am Kreuz gestorben ist und Gott sich in seiner Liebe hat festnageln lassen und der das bestätigt hat in der Auferstehung. Darum ist dein Name unvergesslich bei Gott eingetragen. Er denkt an dich. In Gottes Ewigkeit, wo nichts mehr ausgelöscht werden kann, ist das verankert. Und das gibt einen solchen festen Stand, so eine stabile Grundposition in diesem Leben, in dem so wahnsinnig vieles an uns rüttelt. Was ist das für eine Wohltat, wenn diese Quälerei aufhören kann, dass ich dauernd vor meiner Vergangenheit weglaufen muss? Suchen Sie das Licht Gottes. Und nennen Sie die Dinge beim Namen, die in Ihrem Leben alles zerbrochen haben. das Unrecht, die Lüge, den Ehebruch, den Betrug, den Diebstahl, den Verrat. Werfen Sie es mit auf diesen Müllplatz der Weltgeschichte, in dem Jesus stirbt. Er ist für uns zur Sünde gemacht. Er hat sich das alles angezogen. Solange Sie sagen, das habe ich nicht nötig, bin schon okay, solange ist das vergeblich. Aber in dem Augenblick, wo Sie sagen, Herr, wenn du das getan hast, dann will ich das annehmen, das lasse ich mir gefallen. Er hat es getan. Es ist geschehen. Es ist höchst überflüssig, was Sie machen, dass Sie pausenlos versuchen zu entschuldigen, zu rechtfertigen, zu verstecken, zu verdrängen, zu beschönigen, irgendwie damit zurechtzukommen. Und es gelingt doch nicht. Da an diesem Kreuz, da legen Sie es hin, geben Sie es ab. In einem ganz einfachen Gebet. Nennen Sie es beim Namen und sagen, Jesus, ich will dir alle meine Schuld bekennen. Das, was Ihnen bewusst ist jetzt im Augenblick, und das, was Sie vergessen haben, nimmt er mit. Meine ganze Vergangenheit, die tiefen Keller meines Lebens, in die ich mich oft selber fürchte, hinabzusteigen. Ich bitte dich, vergib mir meine Schuld und vergewissere mich deiner Nähe und dass du mich im Gedächtnis hast, dass mein Name bei dir aufgeschrieben ist, dass du mich rausreißt aus der Verlorenheit. So sagt die Bibel das, dass ein Mensch verloren ist, getrennt von Gott, sich um sich selbst dreht und zerreißt. Wie wird das heute Abend sein? Wir haben darum gebetet, dass Gott diesen Abend gebraucht, alles, was heute passiert, in den Gesprächen, der Musik, in dem, was heute Abend gesagt wird, dass Gott das gebraucht, um dass er, darauf kommt es ja an, was wir sagen. Was können Sie auf mein Wort denn? Das ist es ja nicht. Aber wenn Gott sich erbarmt und an diesem Abend das, was wir von ihm in seinem Namen sagen, gebraucht und so in ihr Gewissen hineinspricht, dass sie spüren, sie haben es nicht mit Parzani zu tun oder mit irgendjemand anders hier, sondern sie haben es mit Gott selbst zu tun. Er redet zu meinem Gewissen. Dann bitte ich Sie, öffnen Sie Ihr Leben. Machen Sie nicht zu. Laufen Sie nicht weg. Ich möchte deshalb auch heute Abend einladen und anbieten. Wenn Sie das möchten, dann geben Sie eine Antwort. Jesus hat lange gerufen, seit Golgatha gilt das. Und der Auferstandene ist jetzt gegenwärtig. Und er hat nur ein einziges im Sinn. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und im Himmel hat Jesus gesagt, in der Welt Gottes ist mehr Freude über einen Sünder, über einen, der kapiert, mein Leben ist kaputt und verkehrt, der umkehrt, der heimkehrt in die Arme Gottes, mehr als über 99 Leute, die selbstgerecht sind und meinen, sie hätten das alles nicht nötig. Und deshalb rede ich jetzt mit diesem einen oder dieser einen. Lassen Sie sich rufen. Ich möchte Sie bitten, wenn Sie das wollen, einfach mit mir ein Gebet zu sprechen. Gleich aufzustehen und nach vorne zu kommen, wir stellen uns hier vorne zusammen. Und ich möchte Ihnen ein Gebet vorsprechen, Satz für Satz, ein Dank für die Liebe. Und ausdrücklich sagen, ich öffne dir mein Leben, ich bekenne dir meine Sünde und dann können Sie alles reinpacken. Aussprechen, ganz konkret, was bei Ihnen jetzt gesagt werden muss. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist und mir meine Schuld vergeben hast. Und mein Leben soll dir jetzt gehören. Schreib meinen Namen in das Buch des Lebens. Dass ich wichtig bin, wertvoll, gewiss, geborgen. Indem Sie dieses Gebet beten, kann das der Anfang einer Beziehung, neuen Beziehung zu Gott sein, die Jesus so knüpfen will. Es kann heute Abend beginnen. Sie sagen vielleicht nicht so schnell. Gut, nichts soll überstürzt sein, es will gründlich bedacht sein. Jesus erwartet keinen blinden Glauben, sondern ein informiertes Vertrauen. Er hat ihnen die ganze Bibel gegeben mit lauter Informationen über das, was er getan hat und was er will und was er über unser Leben denkt und wie es aussieht. Sie können sich en Detail informieren über das Angebot des Lebens, das Gott ihnen durch Jesus macht. Niemand muss einfach Augen zu, Kopf runter durch. Das wird sehr häufig erwartet, aber beim christlichen Glauben, bei Jesus nie. Informiert, wissen, was man tut, klaren Kopf, eine klare Entscheidung. Wenn Sie sagen, ja, ich möchte das, aber ich kann das nicht. Wenn du wüsstest, was da für Mächte in meinem Leben sind, die mich festhalten, das ist doch kein Klacks, dass ich nur einfach sage, jetzt will ich das, wie eine Meinung zu ändern. Ja, das ist wahr. Wenn Sie das so spüren, dann haben Sie etwas ganz Entscheidendes begriffen. Die Bibel ist noch viel radikaler. Sie sagt, dass kein Mensch von sich aus die Freiheit hat. Kein Mensch. Wir sind wie Tote, die kann man anreden, die haben keine Entscheidungsfreiheit. Aber wenn Jesus ruft, und er tut es an diesem Abend durch unser schwaches menschliches Wort, das hat er versprochen. Er hat gesagt, wer euch hört, der hört mich. Wenn Jesus ruft, dann ist es das Wort des Schöpfers. Und er sagt, er schafft, was er sagt. Sein Wort ist nicht eine Information und nicht nur einfach eine Bitte, sondern es ist das Schöpfungswort. Es ist die gleiche Kraft wie am Anfang der Welt, als Gott sprach, es werde Licht und es ward. Er setzte Masse und Energie. Das ist die Kraft seines Wortes. In dem Augenblick, wo er sie einlädt, müssen alle anderen Mächte weichen. Dass sie das im Bewusstsein haben, dass es so viel sie zieht, ist sehr okay. Das stimmt. Aber sie sollen wissen, wenn Jesus ruft, da musste sogar Lazarus aus dem Grabe kommen, nachdem er schon 4 Jahre drin war. Und er war wirklich tot. 4 Tage drin war. Der war wirklich tot. Seine Schwester sagt, er stinkt schon. Und dann sagt Jesus, Lazarus, komm raus. Da frage ich mich immer, wie viel Entscheidungsfreiheit hat ein Toter? Aber Jesus schafft, was er sagt. Und das gilt Ihnen jetzt auch. Deshalb fürchten Sie sich nicht. Jetzt habe ich die Freiheit, Sie einzuladen. Jesus hat einmal gesagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Schönes Bild von unserem Lebenshaus. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer die Tür auftut, zu dem will ich hineingehen und wir Lebensgemeinschaft, Mahlgemeinschaft, Tischgemeinschaft mit ihm halten. Das praktische Leben mit ihm leben. Das Tür auftun geht dadurch, dass ich sage, Jesus, du hast mich gerufen. Ich antworte dir im Gebet. Ich danke dir, ich öffne dir mein Leben. Und dann beginnt es. Das ist der Anfang. Das ist nicht ein Knall und alles ist da. Er ist durch die Tür ihres Lebens gegangen und jetzt wohnt er bei Ihnen. Laden Sie ihn bitte nicht nur ein zu Besuch für ein paar Stunden ins Wohnzimmer und dann schicken Sie ihn wieder weg. Lassen Sie ihn wirklich bei sich wohnen. Die Kellerräume und Schlafzimmer und Küche, auch das Unaufgeräumte, lassen Sie ihn erleben und ordnen. Bei uns wohnen will er. Gott will bei uns zu Hause sein. Was für eine Würde. Und heute Abend kann es beginnen. Es könnte auch bei manchem so sein, dass er sagt, meine Güte, das habe ich mein ganzes Leben, habe ich das gehört, aber so ist mir das noch nie aufgegangen. Ich bin getauft worden, meine Eltern haben das schon gemacht, ich bin auch nie gefragt worden irgendwo, da bin ich Kirchenmitglied, ich war auch nie dagegen, es war viel zu anstrengend, dagegen zu sein. Aber irgendwie was Persönliches hat das für mich auch nie so bedeutet. Dann nehmen Sie es doch heute. Dann lassen Sie das doch nicht vorbeigehen, dass Jesus wirklich reinkommt und Ihr Leben neu gestaltet und die alten Geschichten vergibt. Vielleicht empfinden Sie, dass es dann auch nötig ist, dass man vielleicht noch unter 4 Augen auch mit jemandem, der schweigt wie ein Grab, dann darüber spricht, über das eine und das andere. Und dass Sie den Eindruck haben, es reicht mir jetzt nicht, dass nur ich kann es irgendwie nicht allein mit Gott ausmachen. Da stehen wir Ihnen auch zur Verfügung. Da gibt es Menschen, die dem unter dem Beichtgeheimnis stehen und schweigen können. Und da können Sie uns als Zeugen nehmen. Dann soll vor Gott ausgesprochen werden und vor dem Zeugen, was da an verborgener Not ist. Und dann können wir einander im Namen von Jesus zusprechen. So wahr Jesus gestorben ist, dir sind deine Sünden vergeben. Dann werden Sie erfahren, wie diese Kraft der Versöhnung, dieses Friede sei mit dir, Ihr Leben heilt und auf eine neue Basis stellt. Ich lade Sie sehr, sehr herzlich ein.